Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Sebastian Bachmann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, schönen guten Tag. Sebastian Bachmann, Charge IT. Ich freue mich, hier über die Zukunftsthemen diskutieren zu können. Wir sind ein führender Hersteller intelligenter Ladesysteme. Das heißt, wir versuchen, die Systeme eben auch in das Stromnetz von heute und eben dann auch für die Zukunft fit zu machen, so dass wir Elektromobilität auch wirklich ins Netz integrieren können und eben kostengünstig möglichst aus regenerativen Energien zu laden.
Wie lange sind Sie schon bei dem Thema Elektromobilität dabei?
Ich habe vor 10 Jahren, 2009, bei der Electric-Gruppe angefangen, das Thema zu bearbeiten, und dort sind wir eben mit der Vision gestartet, wie wir den Sonnenstrom ins Auto und auf die Straße bringen, und seitdem arbeiten wir an diesen Fragen.
Das ist jetzt ganz schön lange. Beschäftigt sich die Mittelschicht 2019 mit dem Thema, weil Volkswagen die Idee-Reihe startet, die Bänder laufen jetzt in Zwickau. Jetzt kommen die ganzen Themen von den späten Nullerjahren wieder, ne? Wasserstoff.
Genau.
Das war wirklich
spannend. Es gab halt noch keine Fahrzeuge, gerade keine Fahrzeuge aus Deutschland. Wir haben angefangen mit den ersten 50 Fahrzeugen aus Frankreich. Das waren so diese Generation 1. Fahrzeuge mit irgendwelchen Nickel-Cadmium-Batterien und vielleicht einer Reichweite von 30 Kilometern im Winter. Und so sind wir gestartet und haben aber eben da auch schon wertvolle Erkenntnisse gesammelt, wie man das wirklich koppeln kann, wo die Fahrzeuge tagsüber herumstehen, wie wir da aus der PV dann auch direkt die Netzintegration hinbekommen und eben physikalisch das Fahrzeug auch mit Photovoltaikanlage koppeln kann.
Ich finde es lustig, momentan kursiert von dem ZDF-Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch so ein YouTube-Film von seinem Terra X, glaube ich, durch die Reihe, wo er im Prinzip sagt, wir müssen doch nochmal Wasserstoff setzen, weil das batterieelektrische Fahren unsere Stromnetze überfordert.
Genau, und da sind wir nicht nur der Überzeugung, sondern können das ja auch jetzt in großen Projekten auch zeigen und nachweisen, dass wir mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor, also mit der Frage, wie viel Strom, wie viel Leistung brauche ich wirklich, um 200 Ladepunkte zu betreiben. Wir haben in Regensburg ein Projekt, wahrscheinlich im Moment europaweit das größte Ladecluster mit 260, im nächsten Schritt dann 500 Ladepunkte an einem Standort, und dort haben wir nicht diese vielen Megawatt an Leistung verfügbar, sondern da müssen wir mit 30%, vielleicht mit 20% reingehen, also so, dass wir nur 20% der maximal verfügbaren Leistung auch abrufen können. Und dafür braucht man halt dann ein Lastmanagement, was eben dann auch Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Und dann kriegt man das integriert, und zwar so integriert, dass wir eben auch das Netz überfordert. Und ich meine, zu dieser Wasserstoffdiskussion muss man sagen, es gibt ja nicht die eine Technologie für die Zukunft. Es ist so, dass wir große Teile der Mobilität rein elektrisch sinnvoll abbilden können und effizient abbilden können. Und wenn es jetzt darum geht, Langstreckenmobilität, LKWs zu elektrifizieren, dann wird dort die Brennstoffzelle eine Rolle spielen. Also das wird es beides geben, und ein Plug-in mit einem Brennstoffzellen-Range-Extender kann auch noch eine Lösung sein, aber naja, das, was jetzt ja auf den Markt kommt, sind rein elektrische Fahrzeuge, die wir eben auch, die nur dann Sinn machen, wenn wir sie auch wirklich mit regenerativen Energien koppeln.
Ja, aber Wasserstoff, bleibt es nicht einfach, wenn ein Nischenthema? Also ich frage, es ist so ein bisschen die Frage, aber wir sehen heute bei den Herstellern Fahrzeuge mit 60 Kilowatt pro Stunde Batterien für 40.000 Euro von Großserienherstellern. Das war noch vor 2014, 2015 undenkbar, oder? Also ich persönlich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, für mich ist das Rennen irgendwie in der großen Menge des motorisierten Individualverkehrs gelaufen. Die Batterie macht es.
Genau.
Also es hat einfach eben bei den Durchbrüchen an der Batterie gelegen, oder würden Sie was anderes sagen?
Ja, das ist das eine, und das andere ist halt dieses Henne-Ei-Problem, dass wir immer noch, also Deutschland ist immer noch eine Ladewiese. Also wenn man das vergleicht, wir kommen gerade aus Belgien, das sind jetzt, 500, 600 Kilometer quer durch Deutschland, und das ist eben immer einfach ein Risiko. Bekommt man dort den Strom? Mit welcher Leistung sind die Systeme wirklich einsatzbereit? Und da hat der Tesla mal gezeigt, wie man so ein einheitliches Netz aufbaut. Und wir haben halt in Deutschland das Problem, dass die Komplexität, weil wir viele unterschiedliche Hersteller haben, diese ganze Schnittstellen-Thematik, das Thema verkompliziert. Und daran ist halt ein Branchenthema, da arbeiten wir dran, aber vernetzen uns eben auch mit Partnern und Wettbewerbern, um eben da dieses Ladeerlebnis sicherer und stabiler hinzubekommen. Und dann kann jetzt der Rollout auch passieren. Und dann können wir auch eine große Anzahl von elektrischen Fahrzeugen auch sicher laden. Und da ist halt dann die Frage, ich meine, 90% passiert, also wo passieren die Ladungen? Wir brauchen es an der Autobahn, aber sind vielleicht 5% aller Ladevorgänge, ne? Weil die Fahrzeuge haben ihre Standzeiten zu Hause, auf dem Arbeitsplatz, und zu diesem Thema Charge at Work, also da am Arbeitsplatz laden, da können wir halt auch eine direkte Kopplung mit PV und mit regenerativen Energien aufbauen, und das ist unser Ziel und unser Fokus in diesem Bereich, also da gute Lösungen
anzubieten. Also momentan kann man sich ein bisschen kritisch zustehen, was die Medien draus machen, aber es gab jetzt auch wieder einen Bericht, die ersten Elektroautofahrer in Berlin eben über das Steckerchaos geredet haben. Wo stehen wir und wo müssen wir hin, was die ganze Ladung angeht? Also, ich bin mir auch immer, wenn ich mir die Medien da angucke, immer sehr indifferent. Ist es jetzt wirklich ein großes Problem oder ist es jetzt wieder nur, eine Innovation, wir in Deutschland kriegen das nicht hin, Tesla baut uns eine Fabrik hin, aber wir kriegen das als Deutsche nicht hin. Also wie gravierend ist jetzt wirklich das Problem, oder wo ist es wirklich, sind es die Großstädte, die diesen Problem machen, oder sind es irgendwie die Kommunen, die das Problem ausmachen, also ländliche Räume, Mittelzentren dazu?
Okay, also zu Ihrer ersten Frage hinsichtlich der Stecker. Also wir haben ja mal in diesem Arzt-Bereich, da wo die allermeisten Ladevorgänge stattfinden, bis 22 kW, haben wir ja mit dem Typ 2 Stecker einen Standard, der dort erstmal hilft, wo auch alle Fahrzeuge, die jetzt kommen, wirklich diesen Typ 2 Stecker haben und man dann auch sinnvolle Reichweiten wieder ins Auto bekommt. Ja, da ist ja auch immer gut was zu rechnen, wenn man irgendwo mal 0,2 Stunden und so steht, dann hat man in jedem Fall mal 100, vielleicht 200 Kilometer an Reichweite auch wieder im Fahrzeug. Also da ist halt dann immer die Frage, wie viel dieser 10-mal so teuren DC-Charger brauchen wir? Wir brauchen beides natürlich, also im Moment ist beides massiv im Aufbau, aber diese Netzintegration der Fahrzeuge, dass wir wirklich mit regenerativen Energien laden, dafür brauchen wir die Nutzung der natürlichen Standzeiten der Fahrzeuge. Und das passiert auf tagsüber auf Park-and-Ride-Parkplätzen oder beim Arbeitgeber. Und da, das ist so unser Hauptschwerpunkt in der Entwicklung, um eben dann auch ein Lastmanagement und eine Netzintegration hinzubekommen. Und ja, es ist denke, in Städten haben wir einfach auch ja einen ÖPNV, der ja, ja, oder das Fahrrad, was immer noch mal die beste Möglichkeit ist. Und wenn man dann auf das Auto angewiesen ist und jeden Tag pendelt, dann haben rein elektrische Fahrzeuge ja auch Kostenvorteile oder werden die sehr bald haben, weil man dann ja viel effizienter unterwegs ist. Und wenn man dann wirklich das Auto, ne, möglichst tagsüber irgendwo laden kann zu geringen Kosten, weil wir ja den Photovoltaikstrom, wenn wir ihn lokal verbrauchen, sehr günstig auch erzeugen können, dann ist das eigentlich eine schöne Kombination und eben auch durchaus möglich, wenn man darauf anschaut, wie, dass man mit 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ja hinkommt und diese Leistung erzeugt dann relativ einfach auch vor Ort auf dem Firmendach.
Da möchte das ja irgendwie auch so ein bisschen hier mein Job. Das Manager-Magazin hat einen relativ überzeugenden Kostenvergleich von Elektroautos zu Verbrennern verglichen. Also es ist so auch beschrieben, wir haben die Asiaten, wo es wirklich die ersten wirklich schaffen, dass ihre elektrischen Fahrzeuge im Total Cost of Ownership Betrachtung günstiger sind als die vergleichbaren Verbrenner ihrer Reihe, also Kompaktklasse zu Kompaktklasse. Ich pack den Link mal in die Shownotes und möchte hier den Herstellernamen, da ich nicht am Umsatz beteiligt bin, auch vermeiden. Aber ich pack das in die Shownotes. Da kann man sich mal angucken, dass die ersten Hersteller es schaffen, wirklich kostengünstiger zu sein. Aber wir werden ja hier immer mehr so anwendungsorientierter. Wenn ich jetzt in der Großstadt lebe, ist es für mich wirklich, und ich muss ja die täglichen 20 Kilometer in die Stadt reinfahren, ich habe zu Hause eine Ladestation, dann ist es für mich heute problemlos umzusteigen. Momentan, wenn ich deutsche Hersteller kaufe, ist es noch ein bisschen teurer. Das wird sich mit einigen Modellen ändern. Aber im Prinzip ist man mit von der Ladeinfrastruktur relativ gut versorgt.
Ja, man hat halt zu Hause immer diese 30 Cent Stromkosten und wenn der Arbeitgeber ein Angebot machen kann, irgendwo zwischen 10 und 20 Cent, dann hat man mal einen Kostenvorteil, der sich dann auch läppert und der Arbeitgeber hat den Vorteil, dass er dann die Eigenverbrauchsquote erhöhen kann. Wenn die Photovoltaikanlagen aus dem EEG herausfallen zum Beispiel, dann ist es schon interessant, wenn wir diese Kopplung machen. Aus der ökologischen, aber auch dann aus einer ökonomischen Perspektive. Und also dieses Laden zu Hause wird, man hat dann da seinen Batteriespeicher, muss tagsüber den Strom einsammeln, pumpt den vielleicht dann abends ins Auto, dann hat man diese Speicherkosten vor Ort. Also das ist ein Thema, das kommt ja auch immer mehr, aber wir konzentrieren uns jetzt im ersten Schritt mal dafür, dass wir im B2B-Bereich gute Lösungen haben, wo dann die Mitarbeiter auch ihre Fahrzeuge sinnvoll laden können und eben auch von der Kostenseite her entlastet werden.
Also B2B ist für Sie irgendwie größere Fuhrparks, die sich jetzt mit dem Thema Elektrifizierung beschäftigen.
Genau, das ist ein Aspekt. Und der andere ist ja auch der private Mitarbeiter, der sagt, gut, er würde sich vielleicht ein kleines Elektroauto kaufen oder leasen, wenn er dafür entsprechend Angebote hat. Und wir kümmern uns dann darum, dass auf dem Firmenparkplatz jeder einen Ladepunkt hat und man trotzdem keine neue Trafostation bauen muss.
Okay, das heißt, wenn man, das ist ja jetzt auch immer, wird immer ein größeres Thema, die Fuhrparkentscheider müssen die Transformation langsam angehen. Wer fängt jetzt das Thema eigentlich an? Also wer sind so die ersten Kunden, die sich mit dem Themenprofil beschäftigen?
Also es gibt sehr, sehr namhafte Hersteller, die jetzt in den Niederlanden, da ist der Markt ja schon etwas weiter. Also wenn sie nach Rotterdam fahren, kommen sie über die niederländische Grenze. Das ist das Erste, was sie sehen, eine Elektrotankstelle. Und das ganze Bild auf der Straße hat sich dort schon geändert. Also es ist wirklich hochspannend, wenn man dort heute von Deutschland dann mit dem Auto in die Niederlande hineinfährt. Und dort sind große Hersteller wie Alphabet auch schon unsere Kunden, die dann ihre Fuhrparks umstellen. Und das Thema wird in Deutschland jetzt auch massiv kommen.
Aber also ich persönlich, wenn ich mich mit Fuhrparkmanagern unterhalte oder sie berate, würde halt immer von dieser Logik ausgehen, wenn ich kurze Tagesfahrleistung habe und die häufig wiederhole, ist für mich ein Elektroantrieb heute schon das Richtige. Das wären zum Beispiel ambulante Pflegedienste, das wären zum Beispiel Kurier- und Expressdienste. Aber im Prinzip fängt der Markt an, sich zu entwickeln, so ohne dass es dieses Muster schon gibt. Also stellen alle ein bisschen um und es fangen viele an, aber es ist noch nicht wirklich, dass Fuhrparkentscheider genau wissen, ja, für mich macht die Elektromobilität aus den Gründen Sinn, aber es fängt einfach irgendwo mir so an.
Ja, in Deutschland. Also deswegen sind wir ja auch so froh, dass wir jetzt einen niederländischen Partner haben, der schon vielleicht 2 Jahre weiter ist, vielleicht 3, aber wo einfach jeden Tag automatisiert diese Fuhrparkmanager Kunden haben, die dann ihre Wallboxen zu Hause bestellen, die dann aber auch auf der Arbeitgeberseite Umrüstung durchführen. Also man, da können wir so ein bisschen in die Zukunft schauen und das kommt in Deutschland und da bereiten sich selbst auch die großen deutschen OEMs drauf vor und versuchen ja auch da eigene Produktpakete zu schnüren und also das wird jetzt spannend, weil das muss jetzt, da ist ein riesen Nachholbedarf ja auch im deutschen Markt.
Ja.
Es hilft dann schon auch mal zu schauen in so kleineren Ländern, die nicht so eine große Autolobby haben, vielleicht wo es dann noch
ja,
vielleicht schneller ging.
Es ist ein leidiges Thema, fällt auch sogar auch in Skandinavien, ich wohne ja hier kurz vor Lübeck. Fällt da schon auf, dass die kleinen Nationen, und sie haben nicht den deutschen Föderalismus, das geht alles ein bisschen schneller in Entscheidungsprozessen, die sind schon weiter als wir. Aber wenn man mal so dieses Case machen würde, da ist ein niederländischer Fuhrparkentscheider. Wie geht man dieses Thema, ich elektrifiziere mich jetzt an, praktisch als Lernerfahrung für uns Deutsche. Entscheiden die auf einer Bestandsanalyse oder kaufen die einfach sukzessive irgendwie Technik oder was, die machen es ja auch zum ersten Mal und müssen es auch nur einmal können, aber wie geht man so als Fuhrparkverantwortlicher dieses Problem an? Oder sollte es?
Ja. Also, es gibt da jetzt, im Moment ist natürlich so, dass jeder auch noch unterschiedliche Ansätze hat und man ausprobiert. Wir können sagen, dass von unserer Seite, wenn wir als Dienstleister dort auftreten und sagen, wir haben eine Lösung für euch, dann müssen wir auch diese ganzen Prozesse, die dahinter sind, automatisiert abbilden und eben dafür sorgen, dass die Nutzer online eine Konfigurationsmöglichkeit haben, wo sie möglichst viel auch schon konfigurieren können, wo soll die Wallbox installiert werden, wie ist die Zuleitung, welche Leistung habe ich eigentlich verfügbar, brauche ich ein Lastmanagement. Das sind Themen, die man dann für den Home-Bereich wie auch für den Workplace-Bereich hat, also das sind solche Online-Tools, die wir da nutzen und das ist in den Niederlanden schon viel stärker automatisiert. Hier in Deutschland ist es ja noch, ich sag mal so, die manuellen Einzelprojekte, aber das ist eben, da sehen wir halt gerade eine hohe Lernkurve auch von unseren Partnern im niederländischen Markt und ja, also für Deutschland hier, das ist ja doch unterschiedlich. Die Märkte funktionieren einfach sehr, sehr unterschiedlich in Europa. Und hier ist es jetzt so, dass wir in die Phase kommen, wenn jetzt die Volumenmodelle der deutschen OEMs auch verfügbar sind, dann kommt nochmal so ein Riesenschub und so eine Welle, auf die wir uns vorbereiten und wo wir schauen müssen, dass wir dann standardisierte Lösungen anbieten können, die wir dann auch, ja, wo man dann entsprechend das Volumen abwickeln kann und eben gute Lösungen findet. Da man muss ja immer bedenken, wir haben in jedem Haushalt haben wir eine individuelle Installation, die Elektrik, das ist immer gemacht hat man, ne, ganz schönes Micromanagement, man muss sich eventuell an Smart Home und Smart Grid Systeme connecten und also da ist die Komplexität der Aufgaben, die wir dort haben, schon nicht ganz ohne.
Also im Prinzip, wir wollen das ja auch in anderen Lebensbereichen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich, sagen wir, seine Heizung schon über im Internet online zu konfigurieren und dann auch zu bestellen. Das wäre im Prinzip die Lösung auch für, sagen wir mal, mittelständische Fuhrparkbetreiber.
Ja, also im B2B-Geschäft, da wo man den Mittelstand bearbeitet, da ist es schon so, dass man die persönliche Planung und das persönliche Gespräch braucht und einfach verstehen muss, wie die Voraussetzungen vor Ort sind und wie man dort eine Lösung vorschlägt, die eben nicht dazu führt, dass man ein neues Kabel verlegen muss. Also unser Gedanke ist ja, dass wir den Netzausbau möglichst minimieren für das Thema Elektromobilität und das basiert aktuell im B2B-Bereich wirklich auch auf manuellen Prozessen und dass der Kunde, der Nutzer am Ende diese Online-Tools nutzt, um sich eine standardisierte Wallbox und eben gleich mit der nötigen Anschlussmöglichkeiten, dass das online konfiguriert wird, das machen wir in den Niederlanden, das wird auch nach Deutschland kommen. Aber ich denke, diese Beratung und diese individuelle Analyse ist für die Firmenkunden und unsere Stadtwerke, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten. Also wir haben über 120 Energieversorger als Partner und das ist ein Prozess, den wir gemeinsam mit denen dann durchführen.
Also was sind da so Themen? Wenn ich mich jetzt in die Lage eines durchschnittlich gebildeten Fuhrparkbetreibers setze, ich habe einen gewissen Bestand an Fahrzeugen, ich habe gewissermaßen auch, weiß ich, welche Tourenprofile ich habe, welche Tagesfahrleistung ich habe. Was gibt es sonst noch für Themen, die da relevant wären?
Also wir gucken uns halt die Netzseite an. Ne? Wir schauen uns an, wo kann der Strom herkommen? Hat man vielleicht eine Photovoltaikanlage installiert, die dann auch aus der Förderung rausfällt? Also wo es keinen Sinn mehr macht, den Strom ins Netz einzuspeisen, sondern dann auch in die Fahrzeuge zu holen. Wir kümmern uns um die Kommunikation mit den Fahrzeugen, wenn es dann darum geht, die Fahrzeuge auch steuerbar zu machen, so dass man dann alle Fahrzeuge zum Feierabend wieder geladen hat, aber manche Fahrzeuge werden vielleicht nicht durchaus gebraucht und können deswegen eben vom Lastmanagementprofil verschoben werden. So VIP-Ladekarten, mit denen man dann immer sofort laden kann. Also diese ganzen Themen, das ist unser Gebiet, wo wir beraten und Lösungen anbieten. Und welches Fahrzeugmodell jetzt ausgewählt wird, so, das sind eben Punkte, die dann auch andere machen.
Okay. Aber wenn man den Schritt weitergeht, also wenn man in ein paar Jahren da wirklich sitzt als Fuhrparkmanager, hat man dann im Prinzip eine Software, die einem sagt, der Strom kommt daher, man hat ausreichend Strom oder man muss welchen Zukunft. Das läuft das irgendwo auf so eine Schnittstelle in der Software heraus, die einem praktisch ein Tagesreporting macht, wie die Stromversorgung und für den elektrischen Fuhrpark aussieht?
Genau, das ist ja auch das, was immer mehr Firmen so Deutschland machen, um ihren Industrie, ihren Maschinenpark sinnvoll zu betreiben. Da da sind ja solche Smart Grid Lösungen, solche professionellen Steuersysteme, Leitstellensysteme im Einsatz, und wir sind eben ein Modul, ein Teil, den man dann an solche Themen andocken kann. Und da gibt es auch schon Schnittstellen in verschiedenen Projekten, wo das auch schon aktiv gemacht wird. Also dass wir uns an Leitstellensysteme der Energieversorger anbinden, dass die eben auch mitbekommen, wenn wir jetzt eine Schieflast im Netz haben, also wenn viele Fahrzeuge auf einer Phase laden und wir dadurch Probleme in der Trafostation oder im Netz bekommen. Das sind so Themen, in die wir uns kümmern.
Und dann, wenn wir jetzt so praktisch das Klein-Klein des Fuhrparkbetriebs verlassen, wo entwickelt sich dann die Elektromobilität bzw. die Etablierung passiert in Deutschland auf jeden Fall im Bereich der Energie, also im Umfeld der Energiewende, jetzt mal ausbrechen, ganzen Satz. Und welche Rolle wird sie da spielen? Also wir nehmen diesen Podcast hier im November 2019 auf. Die Ideereihe von Volkswagen ist gerade, die Bänder laufen an. Die Volumenmodelle, wie gesagt, sind jetzt absehbar. Es geht langsam los. Das heißt, wir haben in einer hohen Wahrscheinlichkeit 2023 einen gewissen Bestand an Fahrzeugen raus. Wie werden diese Fahrzeuge in der Energiewirtschaft sich, wie werden sie sich verändern? Fangen wir es mal sehr allgemein an.
Wie sich die Fahrzeuge verändern?
Nein, nicht. Wie werden die Fahrzeuge die Energiewirtschaft einfach verändern? Also sie bieten wahrscheinlich Speichermöglichkeiten. Sind Stromabnehmer.
Genau.
Welche Probleme?
Und wir haben ja auch dann noch ein Thema, das sind also die strategischen Themen, wo wir noch eben ein paar Jahre brauchen. Aber wenn wir uns heute diese Ladecluster, wie wir es nennen, anschauen, ne, wo man dann mal 100 Ladepunkte, 200 Ladepunkte hat, dann auch in den nächsten ein, zwei Jahren die entsprechenden Fahrzeuge, also so ein System unter Volllast fährt, dann ist es schon hochinteressant, wenn wir das, diese kleinen Batterien zu einem Speicher zusammenschalten können, und der ist im ersten Schritt passiv, also wir speisen eben dann ein, wenn wir zu viel Energie im Netz haben, und der nächste Schritt bidirektional, dass wir eventuell auch, wenn die Fahrzeugbatterien und die Technik auch noch sehr viel günstiger geworden ist, dass wir dann auch wieder ausspeisen, also dass wir dann diese 100 Fahrzeuge, die vielleicht auch den ganzen Tag dort stehen, nutzen als dynamischen Speicher, in dem man einspeisen und ausspeisen kann. Und das sind dann so die strategischen Themen, da ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten, das Netz zu stabilisieren. Es gibt dann neue Möglichkeiten auch, dass man, wenn ein Kunde dort sehr flexibel ist, dass man ihm den Strom fast umsonst abgibt, weil man eben ansonsten damit Geld verdienen kann, dass man den Speicher einsetzt im Zuge der Energiewende.
Markus Fenn von Mobility House hatte das auch gesagt. Es kann gut sein, dass die Autohersteller, wenn sie auf den Batterien sitzen, bald ein sehr großer Stromversorger werden könnten.
Genau.
Die also praktisch auf den Batterien sitzen, damit eine Speicherleistung haben und eben die schwankende Energieversorgung ausgleichen könnten.
Ganz genau.
Wann ist so ein Szenario realistisch? 5 Jahre? 10 Jahre? Oder, ja?
Ja, genau. Also das ist nämlich interessant, weil wenn dann viele Kollegen schon in irgendwelchen Demonstratoren sagen, hier, wir können das bidirektional, wir können auch schon ausspeisen und so, dann muss man halt einfach offen dazu sagen, dass das muss von der Fahrzeugseite auch unterstützt werden. Und wir haben jetzt mal die ersten Fahrzeuge im Feld und auch 2021 in einer signifikanten Anzahl, wo wir das erste Mal überhaupt mit dem Fahrzeug eine Datenkommunikation machen können. Und dann kriegen wir mal mit, okay, wie viel ist denn noch im Auto? State of Charge, ne? Wie viel passt noch in die Batterie? Das ist alles, da sind wir doch ganz am Anfang. Und dass man, dass ein Fahrzeughersteller, da müssen die Fahrzeuge, die Kosten für die Batterieherstellung nochmal halbiert werden, damit man darüber nachdenken kann, ob es sinnvoll ist, dass man aus diesen Fahrzeugbatterien, die dafür da sind, dass man damit herumfährt, dann auch in der Standzeit belastet werden, weil man eben einspeist und ausspeist. Also das sind Sachen, die liegen noch 3 bis 5 Jahre in der Zukunft, aber das wird wahrscheinlich kommen und deswegen ist es gut, eben auch die ganzen Themen dafür schon vorzubereiten. Aber aktuell ist mal die erste Herausforderung, dass wir, also wenn Sie sich vorstellen, ne, bei 500 Ladepunkten, die vielleicht 22 kW Ladeleistung können, das sind dann viele Megawatt an Leistung, die man bereitstellen müsste. Und wenn wir sagen, wir können mit 10% diese Anschlussleistung, diese 500 Ladepunkte betreiben und alle Fahrzeuge sind dann auch wieder abfahrbereit, wenn wir sie brauchen. Das ist ja die Herausforderung. Das ist erstmal das, was wir lösen müssen in den nächsten 1-2 Jahren. Und dann geht es weiter in das Thema bidirektionales Laden.
Warum müssen die Batterien noch so wahnsinnig viel günstiger werden, damit dieses bidirektionale Laden ein Thema wird? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, also ich meine, wir bauen ja heute die Fahrzeugbatterien als teuerstes Bauteil.
Ja.
Sind ja heute dafür optimiert, dass sie möglichst leicht sind, dass wir einmal dort Strom reintun, den man dann verfahren kann. Und wenn ich also vom Geschäftsmodell her, wenn ich dann eine Fahrzeugbatterie habe, die schon mal 100 Zyklen fährt und das Fahrzeug noch nicht 1 Kilometer sich bewegt hat, dann ist das natürlich, geht irgendwann ja auch die Batterie degradiert und hat nicht mehr die entsprechende Leistung verfügbar. Und das ist ja auch noch nicht, die Forschung ist an der Stelle noch nicht zu Ende, aber da ist mir einfach das Geschäftsmodell nicht klar. Das ist das eine. Und das andere, dass wir eben auch dann die Infrastruktur und auch das Netz, auch die Regularien, die dahinter liegen, das muss alles ja umgestellt werden. Das wird noch sicherlich 3 bis 5 Jahre dauern, bis wir das bidirektional auch in einem größeren Stil sinnvoll machen. Das ist ein wichtiges Entwicklungsthema, aber das ist eher etwas, wir sollten uns, glaube ich, jetzt darauf konzentrieren, dass wir die Fahrzeuge überhaupt erstmal identifizieren und möglichst gut mit regenerativen Energien verbinden.
Ich bin nicht sicher, ob ich das noch finde, aber es gab eine Fraunhofer-Studie von 2014 oder 2013, die einfach mal hochgerechnet haben, wenn es 1 Million Elektroautos auf den Straßen gäbe, also dieses unsägliche Ziel aus dem ersten Entwicklungsplan, dann würde das auch nur dazu führen, dass man ein Pumpspeicherkraftwerk ersetzen könnte. Also wenn man den Kostenvergleich von anderen Speicherverfahren in der Energiewirtschaft sich anguckt, dann sind die bedeutend günstiger, als es die Batterien waren. Aber die Zahlen sind auch veraltet, die Batterien sind besser geworden, das ist richtig. Nur, da muss man mal schauen. Nur, dann haben wir natürlich auch bei den Alternativen, die man sich da angucken könnte, also Pumpspeicherkraftwerke und ähnliches, meinetwegen auch noch Wasserstoff. Das ist alles sehr, das kriegen sie kaum noch geplant und durchgesetzt, also in Schwarzwald mit Pumpspeicherkraftwerken zu verschandeln. Das wird schwierig. Aber schauen wir mal, ich kann es nicht finden. Aber wenn man jetzt die nächsten 10 Jahre sich anguckt, wir sind wie gesagt 2019, der Hochlauf wird immer wahrscheinlicher, ist schon fast da. Wie ergänzen sich dann erneuerbare Energien und Elektromobilität?
Also wenn wir wegkommen von diesem Gedanken, dass wir irgendwo hinfahren und möglichst schnell das Auto voll tanken,
ja,
sondern wenn wir diese Idee, dass wir überall da, wo wir das Auto halt parken, dann auch laden können oder zumindest anstecken und dann eben, dass die Fahrzeugbatterie genutzt werden kann. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist das ein perfect match. Also es ist ein Teil der Lösung. Das ist nicht, dass alles, was Sie gerade gesagt haben, stimmt ja, ne? Wir müssen ja, also die irgendwelche Pumpspeicherkraftwerke, da ist die der theoretische Ausbau ist ja auch begrenzt. Ne? Also man, auch wenn es kostenseitig natürlich die Fahrzeugbatterien heute noch als Speicherbaustein eben zu teuer sind, wird es ein Teil dieser Lösung sein, um dann die Energiewende wirklich mit diesen 100% auch hinzubekommen. Und das, also so schätze ich das ein, dass wir da nicht das Allheilmittel, sondern es wird eben eine Kombination aus smarten Lösungen sein, die möglichst miteinander vernetzt sein müssen. Und dafür bauen wir auch am Ende die Plattform, dass man eben sich einfacher vernetzen kann an irgendwelche Smart Home oder Smart Kitchen.
Okay, es wird eben, da gehen wir jetzt halt wirklich stark in die Zukunft. Also auch 2030 wird die veränderte Mobilität dann ja Probleme erzeugen, die dann gelöst werden müssen. Aber wenn man jetzt nochmal, was muss man jetzt noch wirklich so, sagen wir mal, auch von der Politik tun, damit unser Stromnetz stabil bleibt in den nächsten Jahren? Wenn man jetzt einfach die Szenarien ernst nimmt und sagt, wir haben einen nennenswerten Markthochlauf in den Jahren 2021, 2022. Wo sind die Hausaufgaben für die Politik?
Also politisch ist es so, dass wir natürlich, also wir brauchen möglichst schnell ein eindeutiges Reglement. Wir haben ja die verrückte Situation, dass viele Fördergelder für Ladeinfrastruktur bereitgestellt werden, was uns auch nicht immer hilft, weil dann sinnvolle Projekte verzögert werden, weil man noch auf irgendwelche Förderungen wartet. Das ist so die Gegenseite, wo wir hoffen, dass wir dann irgendwann auch in einem erwachsenen Markt sind, wo wir ohne Subventionen einfach im Wettbewerb die Projekte machen können. Also die Politik hat halt dann in viele Fördergelder ausgeschüttet und gleichzeitig neue Regeln, neue Gesetze eingeführt, die man dann erstmal interpretieren muss und irgendwelche Lösungen, technische Lösungen finden muss. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch den Aufbau der Ladesysteme massiv gebremst hat. Und da brauchen wir eine Klarheit und wir brauchen eindeutige Zuordnung, wer ist für was verantwortlich. Da gibt es ja dann mehrere Ministerien, die sich das Thema Elektromobilität hin und her schieben. Und das ist halt einfach ein sehr langwieriger Prozess. Also das wäre schon schön, wenn man da jetzt sich da auch an der Stelle einen Ruck gibt und die Themen vereinfacht und also klare Rahmenbedingungen schafft.
Ja. Es kam auch nicht wirklich viel raus, aber es ist ja die Frage, Dorothee Bär ist die Digitalisierungsbeauftragte des Bundes. Die hat auch nicht wirklich viel Macht und die hat auch nicht wirklich viel Ressourcen, aber ich finde es eigentlich auch sinnvoll, dass wir irgendwann mal jemanden haben, der auf dieser Ebene, ob das nun ein richtiges Ministerium ist, ist eine andere Frage, aber dass irgendeiner die Mütze in der Politik auf hat und sagt, so kommt die Autonation Deutschland in die Mobilität der Zukunft. Und nicht dieses Hickhack zwischen verschiedenen Ressorts und dann Abstimmung und so weiter. Und das macht es alles ein bisschen schwieriger. Aber das wäre dann noch so eine Preisfrage. Vielleicht noch ein Aspekt zum Schluss. Mir kommt das immer so vor, wenn ich mir diese Ladesituation angucke und diese vielen verschiedenen Tarife, wie der Mobilfunk in den 90er Jahren, ne? Also das, ja, also, genau. Noch so ein mildes, auch Durcheinander und auch noch starke staatliche Einflüsse. Es ist kein richtiger Markt. Es sind immer noch sehr starke staatliche Impulse drin. Und wenn wir uns jetzt heute den Mobilfunk angucken, also irgendwie, wir haben alle irgendwelche Flatrates und das ist eigentlich kein großes Thema mehr. Wie wird sich das in 10 Jahren so in so eine normale Flatrate-Struktur? Ich bin bei irgendeinem, der bezahlt mir meine Mobilität, ich gucke zweimal im Jahr nach, ob es wirklich der günstigste Anbieter ist. wird sich das, brauchen wir 10 Jahre, um so einen Markt zu haben oder noch nicht?
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es schneller geht, ne? Weil das, was wir im Moment haben, ist ja wirklich ein Wahnsinn, weil wir haben, es gibt keine Plattform in der Elektromobilität, die es uns ermöglicht, dass wir Transparenz, also dass wir wirklich eine Preistransparenz darstellen. Wir haben ja viele hundert Betreiber, jeder Betreiber denkt sich eine Tarife aus, wir beraten ihn natürlich, aber wenn er sagt, dieser Standard ist so super, da kostet das Laden 30 € in der Minute, dann können wir ihm auch nur sagen, dass er damit eigentlich nicht das Thema fördert und eher abschreckt, aber das ist halt ein Problem, dass wir diese Informationen dann auch gar nicht transparent weitergeben können und der Nutzer dann halt auch da einen Albtraum erlebt, wenn er herumfährt und immer wieder mit neuen Preisen konfrontiert wird. Und deswegen haben ja auch die Volkswagen und andere dann eigene Ladekarten herausgebracht, um diese Unsicherheit abzufedern und zu sagen, das ist hier mal so eine Art Flat. Also auf jeden Fall eine, wo der Nutzer weiß, was er zahlen muss. Und also das diskutieren wir intensiv, ob es nicht sinnvoll ist, das dann umzustellen in solche Flat-Modelle, aber wir müssen halt auch mal bedenken, dass die Betreiber vor Ort sehr viel Geld erstmal in die Hand nehmen müssen, ja, von der Hardware-Seite, um diese Ladepunkte zu schaffen. Gerade wenn es um Schnellladepunkte geht, sind das schnell mal 100.000 €, die dort in diese Projekte gehen, und dann wollen die natürlich da auch eine Vergütung und ein Geschäftsmodell braucht man da ja dann auch. Und ja, das ist ein Thema, und ich kann gut sein, dass es eben genauso läuft dann auch wie wie im Mobilfunkbereich, wo man ja auch massive Probleme hatte, dann wirklich jedes Telefonat korrekt abzurechnen. Und dann, wir bieten eine Plattform, wo man all das abbilden kann, aber es ist halt wirklich so etwas, was sich in der gesamten Branche dann auch herausbilden muss.
Ja, schauen wir mal, wer da der große Marktakteur wird. Herr Bachmann, mir bleibt mir übrig, was zu bedanken, und das letzte Wort hat hier immer der Interviewteilnehmer. Was möchten Sie uns noch mitgeben in den Weg in die elektromobile Zukunft?
Also ich freue mich total, dass es jetzt wirklich auch in Deutschland losgeht, dass jetzt auch immer mehr Nutzer, immer mehr Kunden sich mit dem Thema auseinandersetzen und wir einfach da jetzt eine sehr spannende Zeit haben. Jetzt beginnt halt diese Hochlaufphase, wo wir gemeinsam schauen, dass wir wirklich diese Kopplung auch mit, es muss ja nicht die PV-Anlage auf dem eigenen Dach sein, aber dass wir dann zusammen mit Stadtwerken das ins Smart-Grid-System integrieren, und da, das wird die nächsten Jahre noch einiges an Entwicklungsarbeit sein, aber wir freuen uns da, dass es losgeht.
Wunderbar. Ja, vielen Dank.